NDR Info. Themen des Tages.
In der Ukraine gab es heute Morgen im ganzen Land Luftangriffs- und Raketenalarm. Soweit der Alltag seit 1000 Tagen. Aber das ukrainische Militär berichtete, Russland habe zum ersten Mal seit Kriegsbeginn eine Interkontinentalrakete auf die Ukraine gefeuert. Interkontinentalraketen, das sind die, die der Kreml auf seinen Militärparaden auf dem Roten Platz stolz präsentiert. Sie können tausende Kilometer fliegen und sind auch für den Transport von Atomsprengköpfen gedacht. Über diese Entwicklung im Krieg wollen wir heute sprechen. Außerdem der Blick auf die Weltklimakonferenz. Der Ölstaat Aserbaidschan ist Gastgeber, legte jetzt einen Abschlussentwurf vor. Der zeigt aber auch, wie verhärtet die Fronten sind. Droht der Klimagipfel zu scheitern? Und Paukenschlag aus Den Haag. Der Strafgerichtshof hat Haftbefehl erlassen gegen Israels Regierungschef Netanyahu. Willkommen zu unseren Themen des Tages an diesem Donnerstag. Heute ist der 21. November. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der hat keine eigene Polizei, um seine Haftbefehle durchzusetzen. Da ist er immer auf die Kooperation der Mitgliedstaaten der 124 angewiesen. Israel und die USA sind zum Beispiel keine Mitglieder. Aber in der EU wäre man theoretisch verpflichtet, die Gesuchten festzunehmen, sobald sie sich in ihrem Staatsgebiet aufhalten. Auch auf Wladimir Putin ist ein solcher Haftbefehl ausgesetzt, die Wirkung also durchaus überschaubar. Aber dass der Strafgerichtshof heute so einen Haftbefehl unter anderem gegen Israels Regierungschefs erlassen hat, ist ein politisches Signal. Julio Segador berichtet uns von den Reaktionen aus Israel.
Die israelische Regierung reagiert mit harschen Worten auf die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes gegen Premier Netanyahu und den früheren Verteidigungsminister Gallant, Haftbefehle auszustellen. In einer Erklärung aus dem Büro Netanyahus heißt es, Israel weise die absurden und falschen Anschuldigungen des Internationalen Strafgerichtshofes entschieden zurück. Dieses sei ein voreingenommenes und diskriminierendes politisches Gremium. In der Erklärung ist von einer antisemitischen Entscheidung die Rede. Wörtlich heißt es, die Entscheidung wurde von einem korrupten Generalstaatsanwalt getroffen und von voreingenommenen Richtern, die von antisemitischem Hass gegen Israel getrieben wurden. Und weiter, es gebe keinen gerechtfertigteren Krieg als den, den Israel seit dem 7. Oktober 2023 in Gaza führe, nach dem tödlichen Angriff der Hamas. Scharfe Kritik an der Entscheidung des ICC, auch von Israels Staatspräsident Isaac Herzog. Er spricht in einem Post auf der Plattform X von einer unerhörten Entscheidung, die in böser Absicht getroffen worden sei. Und wörtlich fügt er an, die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofes macht die universelle Gerechtigkeit zu einer weltweiten Lachnummer. In den israelischen Medien wird das Thema diskutiert, aber vergleichsweise zurückhaltend. Israel erkennt den Internationalen Strafgerichtshof nicht an, hat das sogenannte Römische Statut, also den völkerrechtlichen Vertrag, der das Weltstrafgericht geschaffen hat, nicht unterschrieben. Yuval Kaplinsky, ein früherer hochrangiger Beamter im israelischen Justizministerium, empfiehlt der Regierung im israelischen TV-Kanal 12 eine internationale Offensive. Ich glaube nicht, dass es ein utopischer Traum ist, nun eine weltweite Kampagne zu starten, die helfen würde, die Haftbefehle zu relativieren oder die Mitgliedstaaten des Gerichtshofes dazu bringt, sich dem Premierminister und dem ehemaligen Verteidigungsminister gegenüber zu verpflichten, sie nicht festzunehmen. Das Gericht hat zwar keinerlei Möglichkeiten, die Haftbefehle gegen Netanyahu und Gallant zu vollstrecken, doch ist im Falle einer Vollstreckung die Bewegungsfreiheit beider israelischer Politiker stark eingeschränkt. Denn eine Folge der Haftbefehle wäre, dass Vertragsstaaten des Gerichts, etwa Deutschland, auf ihrem Territorium die Gesuchten festnehmen und dem Gericht übergeben müssten. Scharfe Töne gegen die Entscheidung aus Den Haag kommt auch vom rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir. Er spricht in seiner Reaktion von einer beispiellosen Schande, der einmal mehr zeige, dass der Internationale Strafgerichtshof antisemitisch sei. Er fordert als Reaktion auf den Richterspruch aus Den Haag die Annexion des Westjordanlandes. Im gesamten Land sollten jüdische Siedlungen gebaut werden, so Ben-Gvir. Zufrieden über den Richterspruch zeigen sich dagegen palästinensische Politiker. Husam Zomlot, der frühere Botschafter Palästinas in den USA, ein enger Weggefährte vom Palästinenser Präsident Abbas, erklärt, die Haftbefehle des ICC gegen Netanyahu und Gallant seien ein Schritt in Richtung Gerechtigkeit in Palästina. Es sei ein guter Tag für alle, die an den Internationalismus glaubten. Applaus für den Internationalen Strafgerichtshof auch von der Terrororganisation Hamas. Deren Sprecher Bassem Naim sprach in einer Mitteilung von einer historischen Entscheidung und einem wichtigen Schritt hin zu Gerechtigkeit für die palästinensische Sache. Jedem Kriegsverbrecher müsse die Botschaft übermittelt werden, dass er nicht ohne Strafe davonkommt.
Aus Tel Aviv war das unser Korrespondent Julio Segador. Unser erstes Thema heute Abend, dass der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle unter anderem gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu erlassen hat. Russland hat die Ukraine laut Angaben aus Kiew erstmals mit einer Interkontinentalrakete attackiert. Der Kreml schweigt dazu. Dieser massive Angriff heute folgte auf den Einsatz ukrainischer Raketen tief in Russland. Muss also auch der Westen den Einsatz heute als Drohung verstehen? Darüber spreche ich gleich mit einem Militärexperten. Vorher fasst unsere Ukraine-Korrespondentin Rebecca Barth die Lage zusammen.
Es sind unscharfe Videos von Überwachungskameras, die eine neue Eskalationsstufe im Krieg gegen die Ukraine zeigen sollen. Mehrere hell leuchtende Geschosse fallen im Morgengrauen auf die ostukrainische Stadt Dnipro. Sie sollen von einer Interkontinentalrakete stammen, gibt die ukrainische Luftwaffe an. Frust bei Nika in Kiew, auch auf die westlichen Partner. Russland eskaliert einseitig und wir sind abhängig vom Verhalten des Westens, von seinem sehr unverantwortlichen Verhalten. Die Ukrainer werden bald einfach vernichtet. Sie habe keine Angst mehr, schiebt Nika noch hinterher, denn die habe sie in fast 3 Jahren Krieg verloren. Bei vielen legt sich Hoffnungslosigkeit über das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Am Nachmittag meldet sich auch Präsident Zelensky zu Wort. Alle Parameter, Geschwindigkeit, Höhe, entsprechen denen einer ballistischen Interkontinentalrakete. Alle Expertengutachten sind in Arbeit. Offensichtlich nutzt Putin die Ukraine als Experimentierfeld. Von einer Interkontinentalrakete sprechen Experten ab einer Reichweite von 5.500 Kilometern. Mit ihnen könnte Russland Städte in Westeuropa erreichen, mit einigen Raketentypen sogar die USA. Die Vereinigten Staaten hatten am Mittwoch vor einem massiven russischen Luftangriff auf die Ukraine gewarnt und ihr Botschaftspersonal aufgerufen, im Homeoffice zu arbeiten. Russland sendet ein deutliches Signal, meint der Politologe Petro Oleschuk im ukrainischen Radio. Dabei spielt der Fakt eine Schlüsselrolle, dass interkontinentale Raketen vor allem als Träger von Nuklearwaffen wahrgenommen werden. Obwohl im Prinzip die meisten Raketen, die Russland gegen die Ukraine einsetzt, für den Einsatz von Nuklearwaffen verwendet werden können, doch alleine der Name interkontinentale ballistische Rakete ist eine Demonstration. Weniger an die Ukraine als an die westlichen Partner der Ukraine, dass es ernst ist, dass Russland bereit ist zur Eskalation. Es soll als Drohung verstanden werden. Echte Sprengköpfe hat Russland offenbar nicht eingesetzt.
Was diese Entwicklung für den Krieg in der Ukraine bedeutet, darüber kann ich jetzt auch mit Fabian Hoffmann sprechen. Er forscht zu Militärstrategien und Militärtechnologien an der Universität in Oslo. Einen schönen guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Gehen Sie auch von einer Interkontinentalrakete aus?
Das weiß man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, um welche Rakete es sich da gehandelt hat. Es gibt im Prinzip 2 Möglichkeiten. Das eine wäre tatsächlich eine russische Interkontinentalrakete. Das andere wäre eine Rakete im Mittelstreckenbereich, die aber doch sehr an dieses Interkontinentalraketenspektrum herankommt, also diese 5.500 Kilometern, von denen gerade gesprochen wurde. Aber ich denke, im Endeffekt ist das auch eher zweitrangig.
Erstrangig ist ja vielleicht auch, welche Nachricht damit geschickt werden soll. Was denken Sie denn, eine Machtdemonstration oder auch wirklich eine Warnung auch an den Westen, nachdem die Ukraine ja gerade mit westlichen Waffen auch Ziele in Russland selbst angreift?
Ja, ganz genau. Also ich denke, was auch immer für eine Rakete das jetzt letztendlich war, primär sind diese Typen Raketen dafür ausgelegt, tatsächlich nukleare Gefechtsköpfe zu transportieren und an ihr Ziel zu bringen. In diesem Fall waren sie jetzt mit einem sogenannten Gewichtssimulator wahrscheinlich stationiert. Gewichtssimulator ist genau das, was der Name suggeriert, nämlich dass man einfach den Gefechtskopf mit einem Gewicht austauscht, das dann diesen Gefechtskopf nachahmt. Das heißt, da war kein Nuklearsprengkopf oder ein konventioneller Sprengkopf drin. Es war im Prinzip einfach nur ein Wiedereintrittsvehikel zusammen mit einem Gewicht. Aber die Nachricht ist eben ganz klar, dass ja, diesmal war es ein nicht-nuklearer Payload, also ein Gefechtskopf, der nicht nuklear bestückt war, aber morgen oder übermorgen könnte das eben anders sein.
Das ist ja etwas, was sich durch diesen Krieg, durch diese 1000 Tage zieht, diese Position Russlands immer wieder damit auch einmal hausieren zu gehen. Wir könnten, also ist das einfach nur eine weitere Eskalationsspirale weitergedreht?
Ja und nein. Also ich denke, in jedem Fall ist das natürlich aus dem Spielbuch Russlands genommen, dass man immer wieder dieses Bedrohungsszenario aufrechterhalten will, um eben auch dem Westen klarzumachen, dass gegebenenfalls dieser Krieg auch irgendwann eskalieren könnte zu einer Konfrontation zwischen Russland und der NATO und dass dann eben auch die westlichen Staaten, europäischen Staaten mit einbezogen werden. Auf der anderen Seite, ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt ist es immer noch ganz klar so, dass ein Nuklearwaffeneinsatz Russland tatsächlich mehr schaden würde, als es Vorteile bringen würde. Das liegt einfach daran, dass mit dem Nuklearwaffeneinsatz große wirtschaftliche Schäden und diplomatisch-politische Isolation mit sich kämen. Das heißt, Länder wie China und Indien müssten sich dann sofort abwenden. Theoretisch müsste Russland auch mit einer militärischen Reaktion rechnen. Also ich glaube, im jetzigen Moment ist ein Nukleareinsatz auf russischer Seite sicherlich nicht gerechtfertigt. Aber selbstverständlich ist das ganz klar ein Zeichen, was in eine Richtung geht, nämlich dass sich tatsächlich dieser Konflikt irgendwann zuspitzen könnte.
Die Frage an Sie als Militärstratege, wird die Ukraine mit den Verbündeten im Westen darauf reagieren müssen?
Also ich glaube, groß reagieren müssen wir nicht. Im Prinzip nicht mehr als das, was wir eh schon machen sollten. Nämlich, dass wir gucken müssen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert und dass Russland nicht gewinnt. Weil das wäre katastrophal für den Westen, auch für Deutschland. Denn dann wären wir direkt einer existenziellen Gefahr durch Russland ausgesetzt. Nämlich nachdem Russland in der Ukraine fertig ist, könnte es auf andere Staaten schauen, unter anderem auf NATO-Staaten. Und dann hätten wir sowieso einen Krieg mit Russland. Das heißt, ich glaube, wir müssen einfach weitermachen mit dem, was wir eh schon tun und das tatsächlich auch ausweiten. Wir müssen wirklich gucken, dass die Ukraine diesen Krieg erfolgreich führen und auch gewinnen kann. Und wir dürfen uns durch solche Aktionen nicht einschüchtern lassen. Nochmal, von einem Test einer solchen Rakete, ob jetzt nachher interkontinental oder nicht, bis zu einem tatsächlichen Nuklearwaffeneinsatz, da ist noch eine ziemliche Distanz dazwischen.
Und dennoch sehen wir gerade, dass die russische Armee ihre Einsätze verstärkt, auch Angriffe auf die Energieversorgung macht, gerade im Winter. Was bedeutet denn das alles Ihrer Meinung nach für die deutsche Position, die ja zu den USA, Frankreich und Großbritannien immer noch zurückhaltender ist, was die Marschflugkörper angeht?
Ja, von meiner Seite aus ist das sehr unverständlich. Ich glaube, hier in Deutschland müssen wir uns wirklich bewusst sein, was die Kosten sind einer ukrainischen Niederlage. Oder auch, wenn jetzt nur im großen Stil die kritische Infrastruktur, Wasser, Heizung, Wärme und sonst was zerbombt wird über die kommenden Monate. Da haben wir es hier in Deutschland erstens mit einer weiteren großen Flüchtlingswelle aus der Ukraine zu tun. Und gleichzeitig natürlich, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert, von Russland annektiert wird, haben wir auch einen großen wirtschaftlichen Schaden. Denn die Ukraine mit ihren vielen Ressourcen und mit ihrem großen Absatzmarkt würde auch eine große Chance für die schwächelnde europäische Wirtschaft darstellen. Das heißt, ich glaube, wir müssen wirklich gucken, dass wir mit der Lage so klarkommen, dass die Ukraine diesen Krieg auch gewinnt und dass Russland ihn nachher auch verlieren wird. Ansonsten haben wir hier in Deutschland und Europa total große Probleme. Und deswegen ist die Position des Bundeskanzlers für mich einfach nicht nachvollziehbar.
Sagt Fabian Hoffmann. Danke für Ihre Zeit und Einschätzung. Fabian Hoffmann ist Militärexperte an der Universität in Oslo. Wir haben über die Bedeutung des Angriffs mit einer Interkontinentalrakete möglicherweise durch Russland auf die Ukraine gesprochen. Dieser Krieg bedeutet für Russland auf jeden Fall, er frisst Geld. Schon in den vergangenen Jahren hat der Kreml seine Militärausgaben auf das höchste Niveau seit dem Ende der Sowjetunion geschraubt. Damit wird Kriegsgerät produziert, damit zahlt man den Sold an die Soldaten aus. Jetzt in dem Jahr waren die Ausgaben dann schon um 70% höher als 2023 und heute hat die Duma den Haushalt für 2025 verabschiedet. Und das Land wird erneut mehr Geld in Militär und Sicherheit stecken. Insgesamt 40% des Haushalts. Ein Rekord, wie Frank Eichmann berichtet.
Спасибо всем. Dritte Lesung, Abstimmung, keine Überraschung. Die Staatsduma bestätigte am frühen Nachmittag den Haushalt für das nächste Jahr mit breiter Mehrheit. Die Ausgaben werden bei umgerechnet rund 410 Milliarden Euro liegen. Das sind etwa 12 Milliarden Euro mehr als die geplanten Einnahmen. Dass dies ein weiterer Etat wird in einem weiteren Kriegsjahr, das hatte Finanzminister Anton Siluanov bereits bei der ersten Vorstellung der Zahlen Ende Oktober erklärt. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Verteidigungsministeriums und der anderen an der Sonderoperation beteiligten Sicherheitsstrukturen haben wir vorrangig einen Militärhaushalt erstellt. Die Zahlen sind im Vergleich zu diesem Jahr gestiegen. Es geht um den Kauf von Waffen und militärischer Ausrüstung, Geldzulagen für Militärangehörige, die soziale Unterstützung für Militärfamilien und die Modernisierung von Unternehmen der Verteidigungsindustrie. Im Vergleich zu diesem Jahr steigt der Militärhaushalt deutlich um 30%. Und das heißt, für das nächste Jahr etwa jeder dritte Rubel wird in das Militär gehen, umgerechnet 135 Milliarden Euro. Zählt man die Posten Militär und nationale Sicherheit zusammen, ergibt sich ein weiterer Rekordwert, nämlich 40% des Staatshaushaltes. Die Sozialausgaben dagegen werden im nächsten Jahr sinken um knapp 10% auf dann umgerechnet 100 Milliarden Euro. War ursprünglich bereits für das nächste Jahr eine Senkung der Militärausgaben geplant, ist das nun verschoben auf 2026. Das nächste Jahr wird ein weiteres Jahr, in dem Russland wegen des Krieges gegen die Ukraine mit westlichen Sanktionen leben muss. Weitere Verschärfungen durch die USA und die EU sind in Vorbereitung. Kein Problem, so Finanzminister Siluanov in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen. All diese Sanktionen, all die Restriktionen, die westliche Länder verhängen, treffen vor allem sie selbst. Wir sehen, dass die russische Wirtschaft wächst, obwohl sie über 2000 verschiedenen Beschränkungen unterliegt. In diesem Jahr wird das Wirtschaftswachstum bei etwa 4% liegen, im Westen dagegen bei 0, bestenfalls 0,1%. Aber natürlich gibt es deutliche Auswirkungen. Ihren Leitzins musste die russische Zentralbank auf inzwischen 21% anheben. Und die Inflation in Russland lag im Oktober offiziell bei 8,5%. Auch hier trotz allem Optimismus im neuen Staatshaushalt. Bereits im nächsten Jahr soll die Teuerungsrate sich mit 4,5% glatt halbieren. Der Staatshaushalt muss nach der heutigen Verabschiedung in der Staatsduma noch vom Föderationsrat abgesegnet werden. Auch das eine Formsache.
Russlands Duma hat also heute den Haushalt für ein weiteres Kriegsjahr verabschiedet. Die kleine akustische Pause bitten wir zu entschuldigen. Das und die massiven Angriffe auf die Ukraine heute Morgen unser Themenschwerpunkt. Und damit kommen wir in den Themen des Tages zur Weltklimakonferenz in Baku in Aserbaidschan. Immer zum Ende des Jahres kommt die Weltgemeinschaft zusammen. Die COP von Paris ist ja eine der berühmtesten dieser Konferenzen, weil es am Ende Jubel gab und sich die Welt zumindest auf eine maximale Erwärmung von 1,5 Grad in diesem Moment einigte. Fast 10 Jahre ist das her und nicht viel von übrig. Also was wird Baku bringen? Aserbaidschan hat als Gastgeber jetzt einen Entwurf für eine Abschlusserklärung vorgelegt, soweit so üblich, aber es hagelte Kritik. Jan Zimmermann ist unser Korrespondent und begleitet diesen komplexen Verhandlungsvorgang zwischen knapp 200 Staaten und zehntausenden Menschen, die mitverhandeln. Ich konnte ihn eben fragen, was genau wird am Entwurf kritisiert?
Also es wird vor allem kritisiert, dass in dem Text keine Zahlen drin stehen, also keine Summen, wie viel Geld man zur Verfügung stellen will. Die Länder im globalen Süden, die stark von der Klimakrise betroffen sind, die fordern mehr Unterstützung. Von bis zu 1,3 Billionen Euro ist die Rede. Die Industrieländer wie Deutschland und die anderen EU-Staaten und weitere, die wollen zwar nicht so viel zahlen, das ist unrealistisch, aber sie sind grundsätzlich bereit, mehr zu zahlen. Und hier muss eben ein Kompromiss Vorschlag gemacht werden, der muss in das Papier und auch zu den Geberländern steht nichts in diesem Papier drin. Also was die Industrieländer ja fordern ist, dass auch andere Länder wie China und die reichen Golfstaaten künftig in das System einzahlen, dass die bei der Klimafinanzierung mitmachen müssen und auch dazu steht nichts Konkretes in diesem Papier.
Hattest gerade schon China oder zum Beispiel Indien auch angesprochen, wie sind die denn bereit?
Also da hat sich schon ein bisschen was bewegt, vor allem bei China. Es heißt, da sind Kompromisse möglich und da kann durchaus etwas entstehen. So ganz genau wissen wir das nicht. Auch die Außenministerin Annalena Baerbock hat sich heute da sehr bedeckt gehalten, weil eben da Verhandlungen noch laufen und man will nichts gefährden und deshalb hält man sich da in der Bewertung noch zurück. Also da scheint sich etwas abzuzeichnen. Wir sind gespannt, was am Ende dabei rauskommt und ob das dann eben auch ausreicht. Aber das ist jetzt nicht so, dass diese Länder blockieren. Da gibt es ganz andere Sorgenkinder hier bei dieser Klimakonferenz.
Wer denn?
Zum Beispiel Saudi-Arabien und noch ein paar andere Golfstaaten, heißt es, die da viel ablehnen und eher so in der Blockadeposition sind.
Es ist bei diesen Konferenzen eben entscheidend, wer Gastgeber ist. Der Präsident der COP kann mit diplomatischem Geschick eine Abschlusserklärung hervorzaubern. So war es in Paris. Es kann es aber auch wirklich erschweren. Wie bewertest du denn den Ölstaat Aserbaidschan in dieser Rolle?
Also in der Tat, das Gastgeberland ist ganz, ganz wichtig, vor allem am Ende. Und deshalb gab es heute noch mal mehrere Appelle an das Land, mehr Engagement, mehr Verhandlungsgeschick zu zeigen. An sich hieß es ja bisher, dass Aserbaidschan sich schon Mühe gibt, einen guten Abschluss zu erzielen. Und diesen Eindruck hatte man einfach jetzt zuletzt. Aber in Form eines Beschlusspapiers hat sich das noch nicht gezeigt. Ja, zum Teil sollen die Verhandlungen auch recht chaotisch laufen. Das Inhaltliche ist ja das eine und da will Aserbaidschan schon vorankommen. Das andere ist dann aber, dass man es auch organisatorisch auf die Reihe kriegt und die Fäden zusammenbindet, die Leute an den Tisch bekommt, Kompromisse schmieden kann. Und offenbar mangelt es insbesondere in diesem Bereich.
Siehst du die Möglichkeit, dass diese COP in Baku scheitert, zu keinem Abschluss kommen wird?
Die Möglichkeit gibt es ja, aber das will ja niemand. Das hat Baerbock heute auch nochmal bei ihrer Pressekonferenz, hat sie das betont. Man wird kämpfen quasi um jeden Satz im Abschlussdokument und man wird auch nicht vorher gehen. Also ein Scheitern ist nicht gewollt und das Scheitern ist ja auch nicht im Interesse des Gastgeberlandes. Das wäre ja eine Blamage. Also deshalb wird man hier weiter ringen. Wie lange es dauert, ob Samstag oder Sonntag oder gar Montag, das wissen wir leider erst, wenn es dann soweit ist.
Aus Baku, Jan Zimmermann, der die letzten Stunden, vielleicht auch Tage bei der Weltklimakonferenz für uns begleitet. Und damit kommen wir noch nach Norddeutschland. Gut einen Monat vor Weihnachten wünschen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Volkswagen Klarheit, wie es bei ihrem Konzern jetzt weitergeht. Die Krise ist erdrückend. Es muss gespart werden, das ist allen klar, die VW zukunftssicher aufstellen wollen. Aber wie, das ist weiter unklar. Es drohen Werksschließungen. Die zu vermeiden, ist auch eins der großen Themen bei den laufenden Tarifverhandlungen. Die sind heute in Wolfsburg ja in die dritte Runde gegangen. Und davor hatten Gewerkschaft und Betriebsrat gestern nochmal einen eigenen Zukunftsplan vorgestellt, wie man zumindest 1,5 Milliarden Euro einsparen könnte, weil die Gewerkschaft und der Betriebsrat drängen ebenfalls nach einer Lösung. Sonst könnte es vor Weihnachten noch zu Warnstreiks kommen. Torben Hildebrand beobachtete die Verhandlung für uns.
Nicht weit vom Verhandlungsort entfernt steht das VW-Stammwerk, die Geburtsstätte von Käfer und Golf. Die Schornsteine dampfen vor sich hin, nur bei den Verhandlungen ist weißer Rauch bislang nicht in Sicht. 70 Verhandlungsteilnehmer brüten im Konferenzraum des Stadions über Zahlen und Tabellen. IG Metall und VW-Spitze liegen weit auseinander. Der Deggendorfer Wirtschaftspsychologe Tobias Nickel beobachtet den Konflikt aus der Ferne. Er rechnet nicht mit einem schnellen Durchbruch.
Die Fronten sind ziemlich verhärtet, weil keiner der Parteien irgendwie eine Aussicht hat, ohne Schaden aus dieser Situation herauszukommen. Also entweder muss ich irgendwelche Einbußen beim Gehalt hinnehmen oder ich muss Werke offen halten, die eigentlich nicht effizient sind. Eine Lösung kann nur dadurch erfolgen, dass man ein großes gemeinsames Ziel hat, hinter das sich alle loyal und solidarisch stellen.
Das große gemeinsame Ziel gibt es. VW muss die Krise überstehen. Europas größter Autobauer muss günstiger produzieren. Nur, wie lässt sich das erreichen? Volkswagen will ans Geld seiner Beschäftigten. -10% für alle, vom Band bis zur Chefetage. Das ist die Forderung. Und VW bleibt auch bei seinem Plan, notfalls einzelne Werke zu schließen, damit der Gewinn wieder stimmt. Was die Mitarbeiter davon halten, machen sie zum Verhandlungsauftakt deutlich. Aus vielen Teilen Deutschlands sind sie nach Wolfsburg gekommen.
Wir wollen heute erreichen, dass alle Standorte gesichert werden, dass die Beschäftigung gesichert wird und die Unsicherheit endlich von den Schultern der Beschäftigten genommen wird.
Wir kämpfen. Wir kämpfen für alles und für unsere Arbeitsplätze und dass unser Werk auch weiter bestehen bleibt.
Ja, wir sind sowas von kampfbereit. Ostfriesland ist hier, Ostfriesland, wir stehen vor Ostfriesland ein und wir kämpfen zusammen, alle.
Trillerpfeifen, Buhrufe, bengalische Fackeln und Pfiffe für die Manager. Mehrere tausend VW-Arbeiter sind da, um der VW-Verhandlungskommission die Meinung zu sagen. Auch Olaf Wöckener aus dem Wolfsburger Stammwerk ist dabei. Er ist sauer auf die VW-Spitze.
Denn es sind ja nicht unser Verschulden, dass jetzt solche Fehler vorliegen. Wir haben eine falsche Modellstrategie aufgelegt. Es ist unter Herbert Dies schon einiges falsch gemacht worden, es ist fortgesetzt worden. Wir können mit Sparen jetzt hier nichts erreichen. Wir müssen unbedingt neue Modelle entwickeln und uns weiterentwickeln. Denn Stillstand ist Rückschritt jetzt, das können wir uns nicht leisten.
Volkswagen steckt in der Klemme. Das China-Geschäft läuft nicht mehr rund. Die Gewinne aus Fernost fehlen jetzt, um die Probleme zu Hause in Deutschland zu übertünchen. Bei den Elektroautos hat VW Fehler gemacht. Dazu kommt der Zickzackkurs in der Politik, was die Förderung angeht. Die IG Metall kennt die Probleme. Die Gewerkschaft würde deshalb für 2 Jahre geringere Boni und Sonderzahlungen hinnehmen. Außerdem wären die Mitarbeiter bereit, auf eine Tarifsteigerung zu verzichten. So könnte die Arbeitnehmerseite einen Sparbeitrag von rund 1,5 Milliarden Euro leisten, sagt IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger.
Wir haben diesen großen Schritt jetzt gemacht. Die Belegschaft hat jetzt diesen großen Schritt gemacht. Und jetzt brauchen wir einen großen Schritt der anderen Seite. Und dann kann es auch gelingen, vor Weihnachten zur Lösung zu kommen.
Gelingt ein Kompromiss ohne Werksschließungen und Kündigungen? Das ist weiter die entscheidende Frage. Volkswagen schreibt zwar weiter schwarze Zahlen. Aber VW braucht das Geld dringend, um in neue Automodelle, Technik und Software zu investieren.
Tom Hildebrand zu den Tarifverhandlungen beim krisengeschüttelten VW-Konzern. Die Friedenspflicht der Gewerkschaften endet am 30. November. Streiks sind damit theoretisch ab dem 1. Dezember möglich. Und die letzte Meldung von vor wenigen Minuten, IG Metall will zu Warnstreiks zumindest den Aufruf erst einmal empfehlen. Das waren unsere Themen des Tages für diesen Donnerstag, den 21. November.